Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Brutale Frauen, aber auch die Brutalität, die Frauen erfahren, verhandeln zwei Uraufführungen. An der Berliner Schaubühne hat die belgische Regisseurin Anne-Cécile van der Lem einen düsteren Krimi inszeniert, während das Dramatiker-Erfolgsduo Lutz Hübner und Sarah Nemitz in Karlsruhe feministische und neukonservative Frauenbilder aufeinandertreffen lässt. Um Frauenbilder, die der Renaissance-Maler Hans Baldung Green mal als Hexen, mal als Huren abgebildet hat, geht es auch in einer großen Werkschau des Renaissance-Malers, die jetzt in der Kunsthalle Karlsruhe zu sehen ist. Wir nehmen sie aber auch mit zu einem Rundgang durch urbane Holzhäuser, die wir uns gemeinsam mit dem Architekturbüro Weberbrunner anschauen, dessen wegweisende Arbeiten gerade im Aedes-Architekturforum zu sehen sind. Dunkle Krimidramen vor politischem Hintergrund schreibt und inszeniert die belgische Autorin und Regisseurin Anne-Cécile van der Lem, die jetzt an der Berliner Schaubühne ihr neues Stück inszeniert hat. Und zwar nicht mit ihrem eigenen Ensemble, das lustigerweise den deutschen Namen Das Fräulein trägt, sondern mit dem Ensemble der Schaubühne. Aus Krankheitsgründen fand die Uraufführung zwei Tage später, nämlich heute Abend, statt. Und für uns war Tobi Müller dabei. Und in diesem Stück, da geht es um einen Fremden, der in ein mysteriöses Dorf kommt, in ein Land, das einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge verhängt hat. Das Dorf hat ein Geheimnis, es regnet, es ist Nacht und wir hören jetzt mal rein.
Ich hätte auf meinen Mann hören sollen. Wir hätten dich hier niemals unterbringen dürfen. Wir haben auch so schon genug Probleme. Die Gäste bleiben aus, der Regen nimmt kein Ende und läuft in alle Zimmer. Die Kühlschränke sind leer und der Müll, der quillt trotzdem über.
Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Ja, hören Sie, wenn Sie mir meine Sachen zurückgeben, dann gehe ich unauffällig.
Nein, das ist nicht möglich.
Warum nicht?
Wenn Sie dich schnappen, dann wirst du uns verpfeifen müssen und wir landen im Gefängnis, nur weil wir dir geholfen haben.
Das klingt ja ziemlich beklemmend, Tobi Müller. Was ist denn das für ein Szenario, in dem Leute Angst haben müssen, anderen zu helfen?
Es sollte in der nahen Zukunft spielen, 2023, aber es ist eine Geschichte, die schon immer stattgefunden hat, heißt es im Vorspann, tatsächlich auf einer Screen, auf der Bühne, auf einem Bungalow, das sich dreht auf der Drehbühne. Also das wird schon irgendwie realistisch gemacht, aber gleichzeitig auch sehr filmisch. Die Situation ist die, dass es im Süden dieser Region brennt, deswegen kommen die Flüchtlinge. Im Norden ist eben der Regen. Das ist quasi die Situation. Sie bleibt seltsam, unausgesprochen und nicht weiter bearbeitet. Das ist aber so der Backdrop, der Hintergrund, vor dem sich quasi diese Netflix-Dramaturgie, könnte man sagen, durchspannt über 2 Stunden und 15 Minuten. Und man hockt auch so ein bisschen da wie vor dem Fernseher, so ein bisschen flätzt sich rein und denkt, ja, kann ich vielleicht mal eine Pause machen oder vielleicht doch auch nicht. Und Aufwand und Anlage sind aber schon wirklich sehr beträchtlich. Es gibt dieses alte Hotel, das Wink mit dem Zaunpfahl zum alten Kontinent heißt, wo alles ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Wir haben es gerade gehört mit Jule Böwe und Bernardo Arias Porras. Also der Flüchtling da kommt und die Frau vom Hotel, die ihn da aufnimmt. Und man hat es vielleicht schon gehört, das kann Jule Böwe hervorragend machen, wirklich. Das ist einerseits, sie ist sehr fertig, ist ein bisschen hysterisch, ist eine Furie auf eine Art, aber es ist auch ziemlich komisch, wie sie das macht. Also das Humorvolle kommt da nicht zu kurz, das liegt aber einzig und allein an den SchauspielerInnen vor allen Dingen.
Und die anderen, das sind die Flüchtlinge oder woher kommt dieser Stücktitel?
Ja, das ist, glaube ich, etwas vom Wenigen, was mehrdeutig ist an diesem Abend. Die anderen sind natürlich zum einen die Flüchtlinge, die da ankommen, die eins ums andere Mal wieder geopfert werden. Das hat dann mit der Geschichte zu tun dieses Abends. Und es sind aber natürlich auch die Dorfbewohner selber. Das ist quasi eine relativ einfache Opfermechanik, die dieses Stück die anderen durchspielt. Es gibt dieses Geheimnis, Sie haben es schon angesprochen in der Moderation, das ist, es gibt keine Kinder in diesem Dorf. Die sind alle umgekommen bei einem Shooting in der Schule. Der Lehrer hat sich versteckt, er hat quasi keine Verantwortung übernommen und jetzt muss in einem jährlichen Ritual wie die Martini-Gans jedes Jahr ein neues Opfer gefunden werden, um das quasi zu sühnen. Das ist eine sehr klassische Mechanik. Also wer Freud, Totem und Tabu kennt oder vielleicht schon mal was von René Girard gelesen hat, erfährt da nichts Neues. Das muss man natürlich nicht, aber es ist schon sehr Malen nach Zahlen. Es wird dann auch wirklich sehr schematisch durchgeführt, wie dieses Opfer ist, ganz im Gegensatz zu anderen Filmen, auch Stücken, auf diese sich da dann doch immer wieder atmosphärisch sehr genau auch bezieht.
Zum Beispiel an Lars von Trier denkt man ja da gleich Dogville. Da geht es ja auch um so eine Situation von Gemeinschaft und Fremdheit, die sich da gegenseitig kratzen. Ist das auch naheliegend, diese Analogie?
Sie spricht das schon selber an in Gesprächen. Sie will eigentlich kein Dogville machen. Schon das letzte Stück von ihr, Tristesse, was beim Feindfestival hier in Berlin an der Schaubühne zu sehen gewesen war, noch mit ihren eigenen SchauspielerInnen, hatte schon diese Dogville-Mechanik, wenn man möchte. Lars von Trier interessiert sich dann doch eher für die Abgründe der Psychologie der einzelnen Figuren und Cécile von der Lemme interessiert sich für die Mechanik. Das ist was anderes. Es gibt auch ganz viele andere Stücke. Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame, ist eigentlich auch so eine Situation, wo was von früher geklärt wird mit einem Opfer, ein gemeinschaftliches Opfer. Die Coen-Brüder machen ständig Filme, wo quasi an die Ursprünge der Gemeinschaft im Gewaltsamen erinnert wird, könnte man sagen. Aber sie interessiert sich, wie schon gesagt, eher für die Mechanik. Das wird dann im letzten Teil des Stücks tatsächlich auch richtig explizit ausformuliert. Das heißt, da einmal wissen sie, wie die Alten sich von ihrer Schuld befreiten. Sie bestimmten ein unschuldiges Opfer, dem sie die Sünden der Gemeinschaft aufluden und opferten es. Sein Opfer hatte die Gabe, die Gruppe zu reinigen. In einigen Kulturen handelt es sich um einen Bock. Und das ist eigentlich schon das ganze Stück. In einer Nussschale und alles drumherum ist wahnsinnig gutes Schauspiel, ist eine sehr tolle Bühne, sehr atmosphärisch wird das hergestellt, sehr realistisch. Und es ist aber auch ein Abend der Frauen tatsächlich.
Und auch ein Abend des Films, oder? Wie ist das? Spielt das eine große Rolle? Das hat man zumindest, sieht es auf den Fotos, die ich mir vorher angesehen habe, so aus, dass da doch auch wieder die Kamera eine große Rolle spielt.
Es gibt, glaube ich, zwei Kameraleute. Ich weiß das gar nicht so genau, weil sie wirklich verhüllt sind, schwarz. Oft sieht man die ja ganz transparent dann im Theater, wie dieses Aufnehmen. Es gibt eben diese große Leinwand über dem Bungalow, wo man manchmal Einsichten kriegt, gerade die Autofahrten, wo die Leute getötet werden zum Beispiel, wo es dann richtig abgeht. Die Tötungsopferungsszenen werden so gefilmt. Sonst würde ich aber eher sagen, ist es eine Frage der Stimme und der Ansprache. Also ich bin immer sehr froh im deutschen Theater, wenn die Schauspielerinnen nicht so viel Druck haben auf der Stimme, wenn sie nicht schreien müssen, wenn sie feinere Töne anspielen können. Das ist wirklich sehr filmisch. Und Jule Böwe macht das hervorragend, kann auch blitzschnell wechseln von was Furienhaftem zu was sehr Verpeiltem, vermeintlich Opferhaftem quasi, wie sie da hin und her geht. Stefanie Eid ist manchmal fast an der Grenze zu einer Parodie, einer Synchronstimme, macht das aber sehr lustig und auch sehr schnell changieren zwischen quasi gewaltsamen Ausbrüchen. Es sind sowieso die Frauen, auch in diesem Stück, das fand ich überraschend, die für die Gewalt zuständig sind. Sie sind die eigentlichen Furien, die das regieren. Und dann in all diesen Stoffen, die wir sonst kennen, der männliche Schlechter am Anfang der Gemeinschaft. Das wird hier von den Frauen dargestellt, bis im letzten Teil, wo nochmal Veronika Bachfischer kommt als weitere Ankommende, wir aber leider auch schon alle wissen, was mit ihr passieren wird, wenn wir das Stück bis dahin gesehen haben. Aber auch das ist eine sehr tolle Schauspielerin. Also wir sehen da mindestens drei tolle Schauspielerinnen an dem Abend, die dann gleichzeitig auch für die Gewalt zuständig sind. Das fand ich überraschend, die Mechanik des Stücks überhaupt nicht. Also selten fand ich was so vorhersehbar am Theater wie heute Abend.
Tobi Müller über die anderen von Anne-Cécile von der Lemme. Heute war die Uraufführung an der Schaubühne Berlin und die nächste Vorstellung ist gleich morgen und dann wieder am Dienstag, den 3. Dezember. Anfang der Woche gingen Frauen auf die Straße, um gegen Gewalt gegen Frauen zu demonstrieren und solche spezifisch weiblichen Erfahrungen und Rollenbilder und wie sie sich im öffentlichen Diskurs spiegeln, das ist etwas, das die Karlsruher Schauspieldirektorin Anna Bergmann interessiert. Jetzt hat sie das erfolgreiche Dramatiker-Duo Lutz Hübner und Sarah Nemetz beauftragt und heute wurde deren Stück Frauensache uraufgeführt. Es geht darin um eine Ärztin der 68er-Generation, die eine Nachfolgerin für ihre gynäkologische Praxis auf dem Land sucht. Hören wir mal rein.
Ich habe mich hier wirklich müde und wund gearbeitet. Ja, ich wollte das. Also, das war eine, ja, es war eine politische Entscheidung. Im Sinne von, also ich will jetzt nicht wie so ein Demo-Plakat klingen, aber ich meine, in der Gynäkologie erfährst du doch am deutlichsten, wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht.
Ja,
ja, also ich meine nicht nur sexuelle Gewalt, ja, das natürlich auch. Nein, ich meine Druck,
ja,
seelischer Druck, körperliche Gewalt.
Ja.
Ja, das wird nicht mit dem Hausarzt gesprochen.
Ein Ausschnitt aus dem neuen Stück von Sarah Nemitz und Lutz Hübner. Frauensache heißt es und Marie-Dominique Wetzel hat die Uraufführung gesehen. Frau Wetzel, was sind denn das für zwei Frauen, die da in dem Stück aufeinandertreffen?
Ja, die kurze Sequenz erzählt da ja schon ganz viel, was übrigens ja auch zeigt, dass Hübner und Nemitz sehr gut mit wenigen Sätzen Personen zeichnen können. Da ist also auf der einen Seite Beate, 63 Jahre alt, die früher politisch aktiv war, als linke Studentin und später im Gemeinderat ihrer Gemeinde, in der sie jetzt eben seit 30 Jahren eine gynäkologische Praxis betreibt. Sie will jetzt aufhören, leidet auch darunter, dass sie zu wenig Privatleben hatte. Und da kommt Hanna, eine junge Ärztin, die Interesse an der Praxis hat. Und sie wirkt zuerst schüchtern und unsicher, aber das wird sich ganz schnell ändern.
Was wird denn da alles abgehandelt anhand dieser Situation, dass da eine Frauenärztin eine Nachfolgerin sucht? Was gibt es da für Konfliktlinien?
Ja, also vordergründig geht es erstmal um die Praxisübernahme und darum, dass es gar nicht so einfach ist, für eine Praxis auf dem Land eine Nachfolgerin zu finden. Und dann droht da auch noch ein privates Ärztezentrum, dem es nur ums Geschäft geht. Aber als klar wird, dass Beate in ihrer Praxis auch legale Schwangerschaftsabbrüche durchführt, bricht gleich die ganze hitzige Diskussion um Abtreibung hervor. Und dann schnell wird ganz klar, dass Hanna, also diese potenzielle Nachfolgerin, strikt gegen Abtreibung, aus welchen Gründen auch immer ist. Und es kommt dann zum Streit zwischen diesen beiden Ärztinnen. Und dann geht es auf einmal eben bei den beiden um die Fragen, ja, wie kinderfreundlich bzw. familienfreundlich ist unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt? Welches Frauenbild haben sie? Welche Vorstellungen von Mutterschaft? Und ja, da wird das ganz politisch und es wird deutlich, dass Hanna sehr konservative und völkische Ideen vertritt.
Das klingt ja so ein bisschen thesenhaft, als wäre das so ein Thesenkammerspiel. Wie sieht denn das auf der Bühne aus? Wird da überhaupt ein richtiges Theaterstück draus?
Ja, durchaus. Also erzählt wird das Ganze in kurzen, so schlaglichtähnlichen Sequenzen. Das Bühnenbild besteht nur aus einer Art kleinem hellgrauen Amphitheater, wo die sechs Schauspielerinnen mal unten, mal auf den Rängen spielen. Mal befinden wir uns in der Beates Praxis, mal im Bürgerbüro der Stadt. Aber da wird durchaus eine Geschichte erzählt und richtig agiert. Nachdem die beiden Ärztinnen eingeführt sind, gewinnt das Ganze dann auch an Fahrt als sogenannte, ja, selbsternannte Lebensretter, Mahnwachen vor der Praxis abhalten, anscheinend eben alarmiert von dieser Hanna. Und der Höhepunkt ist dann letztendlich eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema Schutz des Lebens, Schutz der Frauen. Und Beate meint als kampferprobte Alt-68erin, dass ihr da nichts passieren kann. Aber sie hat eben nicht mit der rhetorisch geschulten neuen Rechten gerechnet, zu der eine Kommunalpolitikerin und eben auch Hanna gehört, die sich dann plötzlich so anhört. Können wir mal reinhören.
Wir brauchen Frauen, die gerne Mütter sind, auch wenn sie dann der herrschenden Leistungsgesellschaft als Arbeitskraft fehlen. Selbstbewusste Frauen, die ihre Kinder aufziehen können, ohne dafür diffamiert zu werden. Aber diese längst versiffte Ideologie, die betrachtet Familie als Bedrohung, weil dort Werte vermittelt werden, die der Staatsideologie widersprechen. Die fordert die Auflösung der klassischen Geschlechterrollen, der natürlichen Geschlechter und aller christlichen Werte, die unsere Identität ausmachen.
Ja, also diese Podiumsdiskussion gerät dann völlig aus dem Ruder und dann kommen auch noch ganz starke Auftritte der syrischen Sprechstundenhilfe, die von Hanna angegangen und rassistisch übelst beleidigt wird.
Das klingt fast ein bisschen viel Stoff und viel Inhalt, der da drin steckt. Hat sich da das Duo Hübner und Nemitz ein bisschen viel vorgenommen?
Ja, also teilweise wirkt das Stück wirklich etwas überfrachtet, gerade dieser Themenkomplex mit der syrischstimmigen Sprechstundenhilfe. Dann denkt man, oh ja, jetzt kommt auch noch dieses hinein. Aber andererseits wird in dieser Auseinandersetzung dann überdeutlich, wessen Geistes Kind Hanna ist und wie scheinbar harmlos eben diese neuen rechten Positionen oft daherkommen. Und es wird eben auch deutlich, diese gesellschaftlichen Fragen um die Rolle der Frau, um Familienleben, um Mutterschaft, die sind eben hochpolitisch. Und das Autorenduo wollte eben anscheinend nicht bei dieser Diskussion stehen bleiben, jetzt Abtreibung pro und contra, sondern wirklich aufdecken, was steht da alles dahinter und letztendlich welche politischen Positionen und was bedeutet das für eine Veränderung der Gesellschaft?
Jetzt sind die beiden ja wirklich mit zu den meistgespielten zeitgenössischen Theaterautoren gehören sie. Und bis jetzt haben sie aber sehr viel Komödiantisches gemacht. Also das bekannteste ist sicher Frau Müller muss weg, auch von Sönke Wortmann erfolgreich verfilmt. Ist das jetzt quasi der Sprung ins ernste Fach, dieses Stück?
Ja, also gelungen war der Abend. Also insofern ist Ihnen dieser Sprung schon gelungen. Ob es jetzt wirklich das ganz ernste Fach war, also Sie haben gezeigt, Sie können auch so ein ernstes Thema, aber Sie haben das auch schon immer wieder gebrochen und absurd komische Seiten herausgearbeitet. Und man muss aber einfach sagen, dass die beiden super gut Dialoge schreiben können. Man merkt, dass sie beide auch geschulte Schauspieler sind. Sie standen früher als Schauspieler selbst auf der Bühne und sie können einfach Dialoge schreiben für Schauspieler. Und da sind gute Zuspitzungen drin und das sind wirklich zwei konzentrierte Stunden. Die haben ein super Gespür für Timing. Aber natürlich hat da auch die Regisseurin Alexandra Liedtke ihren Beitrag dazu geleistet.
Marie-Dominik Wetzel über die Uraufführung von Frauensache, das neue Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Regie führte Alexandra Liedtke und die nächste Vorstellung ist am 6. Dezember. Einer der großen Künstler der Renaissance ist Hans Baldung, genannt Green. Der Dürer-Schüler hat Hexen und Huren ebenso gemalt, wie er intime Andachtsbilder und imposante Altarwerke geschaffen hat. Ein durchaus widersprüchlicher und eigenwilliger Künstler, dessen Werk vor 60 Jahren zum ersten Mal in einer großen Gesamtschau zu sehen war, in der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe, wo auch jetzt sein Schaffen neu zu entdecken ist. Mit Leihgaben aus der ganzen Welt und in einer Art Dialog mit seinen Zeitgenossen wie Cranach oder Dürer. Heilig, unheilig ist der Untertitel dieser Schau, die ein Werk zwischen Himmel und Hölle zeigt, wie Johannes Halder berichtet.
Für zwei Hexen sind die beiden Frauen ziemlich hübsch. Nackt und mit frivolen Blicken posieren sie vor einem Höllenfeuer mit schwefelgelben Rauchschwaden. Die eine hält in der erhobenen Hand einen Glaskolben mit Quecksilber. Damit heilte man im Mittelalter die Syphilis. Und also ist klar, die beiden Hexen sind zwei Huren, die sexuelle Lust ohne Risiko versprechen. 1523 hat Hans Baldung das kleine Bild gemalt und dass die Karlsruher Kunsthalle das verlockende Motiv im Riesenformat an der Fassade plakatiert, hat natürlich seine Gründe. Denn mit Baldungs frommen Andachtsbildern fängt man nicht das breite Publikum. Kurator Holger Jakob Friesen.
Wir zeigen hier in der Kunsthalle die gesamte Gruppe der Hexen. Da sind wir sehr stolz darauf, weil Baldung ein Meister der Sinnlichkeit ist, der Erotik auch in anderen Bildthemen sehr zur Geltung bringt und auf verschiedene Weise auch reflektiert. Es geht um Sexualität, um die Vorzüge und Nachteile der Sinnlichkeit.
Ein ganzer Raum ist dem Hexenthema gewidmet, denn kein anderer Künstler seiner Zeit hat Triebe und Begierden so drastisch ins Bild gesetzt wie Hans Baldung. Sex ist Hexenwerk, die Frau bringt die Sünde in die Welt und Baldung stellt das religiös geprägte Klischee augenzwinkernd in Frage. Doch das ist nur die eine Seite des Hans Baldung, die Sündige, die Unheilige, und in der Ausstellung spielt sie nicht die größte Rolle. Sie setzt ein mit einem zart gepinselten und erstaunlich androgynen Selbstbildnis des jungen Künstlers kurz nach 1500, bevor er bei Dürer in die Lehre ging. Direkte Gegenüberstellungen mit Dürers Werken ziehen sich durch die gesamte Schau. Und hier wird deutlich, der feinlinige Kupferstich war nicht Baldungs Ding. Er bevorzugte den Holzschnitt, im Ausdruck kraftvoll, kantig, expressiv. Wir sehen eine imposante Reihe wunderbar leuchtender Glasgemälde. Ein ganzer Raum ist gefüllt mit Porträts, ein anderer mit Madonnen. Und dann sind da die sakralen Auftragswerke. Altartafeln, himmlische Allegorien, biblische Geschichten, die Baldung völlig neu interpretiert.
Baldung stellt alte Glaubensinhalte und Bildmuster auf eine neue Weise dar. Er gibt ihnen auch neuen Sinn. Also es kommt immer darauf an, zu sehen, wie hebt er sich ab von den Darstellungskonventionen seiner Zeit. Und das ist ganz erheblich.
In seiner Geburt Christi von 1539 zum Beispiel rückt Baldung die heilige Familie lebensgroß und ganz nah an den Betrachter heran. Das Jesuskind mit missmutiger Miene und blass wie ein Leichnam wird von Engeln gestützt, als wisse es bereits, dass es für das qualvolle Sterben geboren ist. Und in der Sintflut von 1516 schildert Baldung in atemberaubenden Details, wie zahllose verzweifelte Kreaturen in den von Gott gesandten Fluten ertrinken. Selbst unschuldige Säuglinge entgehen der göttlichen Kollektivstrafe nicht, weil sie die Erbsünde in sich tragen. Es ist die Hölle auf Erden, reinste Horrormalerei. Auch ein neues Baldungwerk ist aufgetaucht. In diesem Frühjahr konnte die Kunsthalle 3 Fragmente eines bislang unbekannten Gemäldes erwerben. Den fehlenden 4. Teil hofft man noch aufzufinden. Es zeigt eine Szene aus dem Alten Testament, Lot und seine Töchter. Die Geschichte jenes Mannes, den Gott wegen seines tadellosen Lebens vor dem Brand Sodoms verschont, der jedoch unmittelbar darauf zum Sünder wird, indem er seine Töchter schwängert.
Und da haben Sie es wieder, diese Polarität des Heiligen und des Unheiligen, die in einem Bild hier zusammenkommen.
Die Sünde lauert überall. Thematische Räume befassen sich mit Versuchung und Vergänglichkeit, mit Aberglauben, Wollust und sogenannten Weiberlisten, mit Zeichnungen und illustrierten Büchern, wie überhaupt die ganze Schau eine packende Illustration ist der Religions- und Kulturgeschichte jener Zeit. Selbst den Hochaltar aus dem Freiburger Münster hat man mit digitaler Technik ins Museum geholt. Auf Riesenbildschirmen kann man sich jedes Detail direkt vors Auge zoomen, optimal ausgeleuchtet und so viel besser zu betrachten als im entrückten Original vor Ort. Nach der Reformation, als die sakralen Aufträge ausbleiben, wendet sich Baldung Themen der antiken Mythologie zu. Sein Spätwerk gilt als exzentrisch und manchmal scheint es, als berausche er sich an seinem eigenen Können. Ein selbstbewusster Mann, sagt der Kurator.
Auf dem Freiburger Hochaltar schreibt er: Hans Baldung mit Beinamen Grien aus Gmünd schuf es mit Hilfe Gottes und eigener Kraft.
Baldung, das Genie. Man muss nicht religiös gestimmt sein, um diese hinreißend inszenierte Schau zu genießen. Und wer viel Zeit mitbringt, um das alles zu studieren, wird dafür reich belohnt.
Johannes Halder ist also begeistert von der Hans-Baldung-Green-Ausstellung in der Kunsthalle in Karlsruhe, die dort bis zum 8. März zu sehen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Im österreichischen Weltkulturerbeort Hallstatt hat ein Feuer 4 Gebäude beschädigt. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, brach das Feuer in einer Holzhütte aus und griff auf 3 weitere Gebäude über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz aber verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Hallstatt ist berühmt wegen des ältesten Salzbergwerks der Welt. In dem Ort leben rund 780 Menschen und alljährlich kommen mehr als 1 Million Tagesgäste zu Besuch. Der Fotograf Gerhard Stromberg hat den mit 10.000 Euro dotierten Rostocker Kunstpreis 2019 gewonnen. Der Preis war in diesem Jahr für künstlerische Fotografie ausgeschrieben worden. Gegenstand von Strombergs Fotografien seien oft Landschaften, die für ihn Sinnbilder für das Wirken des Menschen auf seine Umwelt sind, hieß es zur Begründung. Zum Fotografieren ziehe es ihn in die Ferne nach Indien, Italien, Frankreich und Ungarn. Der 1952 in Ludwigshafen am Rhein geborene Stromberg wirkte als Fotograf und Hochschullehrer in Trondheim, Helsinki, Belgrad und verschiedenen britischen Städten. In Goldberg in Mecklenburg-Vorpommern hat er 2011 den Verein Goldberg Kunst und eine Galerie gegründet. Redakteurinnen und Redakteure von ORF1 haben gegen Kürzungen bei den Informationssendungen protestiert. Diese bedrohten die journalistische Freiheit, heißt es in einer Resolution, wie die Wiener Zeitung Der Standard berichtet. Außerdem wurde die geplante Ausweitung des Unterhaltungsbereichs kritisiert. Geplant ist den Angaben zufolge, dass Anfang Dezember die Hauptinformationssendung von ORF1 um 2/3 gekürzt und in ein Unterhaltungsformat umgewandelt wird. Zugleich prangerten die Journalisten den Umgang mit Beschäftigten an. Bei vielen sei der Eindruck entstanden, dass Kritik als Illoyalität ausgelegt werde. So würden kritische Redakteurinnen und Redakteure zu persönlichen Gesprächen eingeladen.
Holzhäuser, da denkt man doch gleich an gemütlich rustikale Hütten im Wald oder an Chalets in den Alpen oder auch an romantische Fachwerkhäuser. Dass Bauten aus Holz auch ganz anders, modern und klar aussehen können oder und auch nachhaltig sind, das zeigt jetzt eine Ausstellung im AEDES Architekturforum Berlin. Im Zentrum steht dabei das Architekturbüro Weber Brunner Architekten, das 1999 gegründet wurde und seinen Sitz in Zürich und Berlin hat. Und bei mir sind Elise Pischelsrieder sowie Boris Brunner und Roger Weber, die beiden Gründer von Weber Brunner Architekten. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Holzgeschichten ist der Titel der Ausstellung und was ich gesehen habe, das ist wirklich überraschend. Zum Beispiel ein mehrgeschossiges Mehrgenerationenhaus in Winterthur. Was sind das denn für Geschichten, die Sie da in dieser Ausstellung erzählen über Holzbauten?
Ja, in erster Linie geht es darum, dass wir uns in der AEDES-Galerie zeigen und dass wir zeigen, dass Holzarchitektur, wie Sie schon gesagt haben, nicht gleichzusetzen ist mit einer Skihütte in den Bergen, sondern dass Holzarchitektur auch ganz spannend sein kann und auf die Problemstellungen der heutigen Zeit eingehen kann.
Aber gleichzeitig ist doch so Holzbau eigentlich so die Urform des Wohnens. Also wenn man denkt, man hat die ersten Menschen, die sich quasi eine Hütte über, also ein Dach über den Kopf gebaut haben, wenn sie nicht in eine Höhle gezogen sind, haben sich doch wahrscheinlich aus Holz irgendeine Hütte gebaut, oder?
Ja, das ist richtig. Gerade wenn man den Unterschied sucht zwischen dem Bauen in der Schweiz und dem Bauen in Deutschland, besonders in Berlin und vielleicht auch eher an das steinerne Berlin denkt, dann sieht man, dass der Holzbau eigentlich uns nicht mehr im Bewusstsein ist, obwohl auch diese Stadt mehrheitlich auf Holz gegründet ist. Viele unserer historischen Gebäude stehen auf Eichenpfählen. Die ganzen Dachgeschosse unserer Gründerzeitgebäude und Holzdecken sind aus Holz. Das heißt, eigentlich haben wir es nach wie vor mit sehr viel Holzbau in den Städten zu tun. Was steinern ist, sind die Fassaden, die Brandwände, die Traufhöhe, das hat vor allem mit Feuerschutz, Feuerwiderstand zu tun. Und der moderne Holzbau hat sicherlich einen ganz anderen technologischen Fortschritt inzwischen gemacht, weswegen eben auch der urbane Holzbau, wie wir das immer nennen, tatsächlich auch zurückkehrt in die Stadt und sichtbar wird. Und das Projekt des Mehrgenerationenhauses in Winterthur hat mit der Holzfassade tatsächlich auch die Botschaft nach außen getragen. Also da ging es uns darum, zu zeigen, dass das Gebäude eben auch wirklich einer nachhaltigen Bauform entsprungen ist. Und die Absicht hier war tatsächlich auch, das Holz aktiv wieder in die Stadt zu tragen, in der Stadt zu zelebrieren.
Jetzt denkt man ja bei Holz natürlich auch sofort an Nachhaltigkeit. Was hat denn Holz noch für Qualitäten? Was ist für Architekten so reizvoll daran, mit Holz zu bauen? Wer möchte?
Also ich glaube, dass der Werkstoff Holz ist sehr interessant für Architekten, weil es eine ganz andere Planungskultur erfordert. Also man muss eigentlich sehr viel früher sich mit den Themen der Konstruktion im Entwurf beschäftigen. Das fängt eigentlich schon beim Wettbewerb an. Also da ist man ganz anders gefordert als Architekt. Und eigentlich muss auch die Planung wirklich zu Ende sein, bevor man dann ans Bauen geht. Das ist auch eine Art, wie man es gerne hätte, schon früher gehabt bei den konventionellen Bauten mit Stein und Beton. Aber mit Holz ist man eigentlich gezwungen, so vorzugehen. Und das benötigt eigentlich sehr eine präzise Planung bereits im Voraus.
Wenn Holz so ein idealer Baustoff ist, warum baut man dann eigentlich bei uns hier nicht flächendeckend mit Holz? Oder ist es tatsächlich so, dass man vieles nur nicht sieht, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Pischelsrieder?
Es ist schon so, dass es einen Wandel gab in der Bauweise und sehr, sehr viele zeitgenössische Gebäude mehrheitlich in Beton, Stahl, Stein gebaut werden. Das hat sicherlich ein Stück weit auch mit der Baukultur hier vor Ort zu tun, auch mit dem Einfluss bestimmter Interessensverbände im Bauen. Und es ist so, dass die Zimmerleute oder auch die Holzverbände historisch gesehen in den nördlichen Gebieten Deutschlands viel weniger stark vertreten sind als in der Alpenregion, wo auch sowohl in Baden-Württemberg wie in Bayern, aber eben auch in der Schweiz oder in Österreich sehr viel selbstverständlicher auch in großen Maßstäben Holz gebaut wird. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir zwar sehr viele kleine Zimmereien hier in der Region haben, aber eben keine großen Unternehmen, die tatsächlich auch diese Vielfalt an mehrgeschossigen Wohnungsbauten und diese große Anzahl leisten können, weswegen eben momentan auch sehr viel Import von Holzgebäuden passiert, die eben tatsächlich im Süden gefertigt werden und dann hier in den Norden gebracht werden. Das zu ändern, hat sich tatsächlich auch die Region auf die Fahnen geschrieben und es soll das Holzbaucluster hier entstehen in Berlin. Der Berliner Senat hat mit dem ersten Berliner Holzbaupreis diesen Monat auch schon wirklich
auch eine Ausstellung, habe ich gelesen.
Genau, ja. Die genau noch bis Januar auch zu sehen ist. Sehr, sehr klar eigentlich gesagt, dass sie aktiv unterstützen wollen, dass wenn Berlin eine klimaneutrale Stadt bis 2050 werden soll, tatsächlich auch das ohne Holz nicht zu denken ist. Und insofern geht es tatsächlich auch darum, jetzt von dem privaten Bauen, wo der Holzbau schon vorhanden ist, also im Einfamilienhausbereich, im Zweifamilienhausbereich, in die Größenordnung tatsächlich auch der Wohnungsbaugesellschaften und der Investorenarchitektur zu denken. Und da können wir einfach mit Blick in die Schweiz oder mit Blick aus der Schweiz sagen, dass wir beobachten, dass sich der Holzbau durchaus lohnt in diesen Maßstäben und dort sehr, sehr aktiv vorangedacht wird und immer größere Gebäude auch realisiert werden, wo man sieht, dass das sehr erfolgreiche Projekte sind.
Herr Brunner und Herr Weber, was war denn Ihr erstes Holzhaus und was waren da so die besonderen Herausforderungen für Sie?
Also das erste Holzhaus war eigentlich ein sehr kleines Haus. Da ging es darum, an einem geschützten Ort ein Haus zu machen. Das sollte eigentlich steinern sein, das sagte uns die Bauvorschrift. Aber der Bauherr wollte eigentlich ein Holzhaus. Und daraus etwas zu entwickeln, war die Herausforderung, dass es von außen steinern aussieht, aber innen sollte das wirklich aus Holz sein. Und das hatten wir so umgesetzt, dass wir da mit mehrschichtigen Elementen gearbeitet haben.
Und Sie haben ja in Winterthur eine ganze Siedlung in Holzbauweise gebaut. Wie heißt die nochmal? Till und Zu?
Zu und Till.
Zu und Till. Was ist da dran das Besondere? Können Sie uns das mal beschreiben?
Ich glaube, bei Zu und Till, das ist unser erstes Haus, wo wir den konstruktiven Holzbau in einem großen Maßstab anwenden. Es sind über 350 Wohnungen, die gebaut wurden. Und es ist sowohl planerisch wie auch ausführungstechnisch ein Pionierprojekt. Man hat ja gesagt, das sei der größte hölzerne Wohnungsbau in Mitteleuropa. Wird vermutlich dann jetzt mal abgelöst werden, weil weiterhin Holz gebaut wird. Aber es war der erste Bau, wo wir eigentlich ausschließlich mit Holz konstruierten. Es war nur das Erdgeschoss und die vertikalen Treppenhäuser, Stiegenhäuser, die aus Massivbau sind. Und der Rest ist ein reiner Holzbau.
Und ist das zukunftsweisend? Also denken Sie, so wollen wir in Zukunft wohnen? Das ist quasi ja, ein Projekt, von dem man wirklich lernen kann, wie man in Zukunft bauen möchte?
Absolut, weil ich denke, die Qualitäten liegen nicht nur in der ökologischen Bauweise, sondern auch im guten Raumklima. Also man spürt das in diesem Haus, dass es, wir sagen, sogenannt warm gebaut wurde. Also es ist nicht aus Beton, der sich kalt und nass anfühlt, sondern es ist eine Trockenbauweise, eine warme Bauweise. Und wir sind überzeugt und fühlen das auch in diesem Haus, dass es zu einem besseren Raumklima fühlt. Und aus diesem Gedanken heraus denke ich, dass es absolut eine Bauweise ist, die zukunftsweisend ist.
Boris Brunner, Elise Pischetsrieder und Roger Weber vom Architekturbüro Weber Brunner Architekten. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und die Ausstellung im AEDES Architekturforum Berlin ist bis zum 9. Januar zu sehen und es gibt auch ein Begleitprogramm dazu. Was gute Bildung ist, wie sie richtig vermittelt wird, daran scheiden sich die Geister. Das sieht man nicht nur am Streit der Bundesländer um den Nationalen Bildungsrat. Wo Wissen überhaupt entsteht oder wann ein Schulgebäude politisch ist, solchen Fragen geht an diesem Wochenende eine zweitägige Konferenz im Haus der Kulturen der Welt Berlin nach. Und zu welchen Erkenntnissen es unter dem Titel Bildungsschock dabei schon gekommen ist, das hat sich Jochen Stöckmann angehört.
Bildungsschock, das konnte Mitte der 1960er Jahre bedeuten, raus aus der vertrauten Dorfschule mit zwei Räumen, unten für die Klassen 1 bis 4, oben 5 bis 8, hinein in einen wilhelminischen Backsteinbau in der nächsten Kreisstadt. Wenig später dann Umzug ins Schulzentrum, eine Betonzitadelle auf der grünen Wiese. Klassenräume wie im Container, als habe der Architekt diese Module um Sprachlabor und Sporthalle herum geplant, ach was, mal eben hingezeichnet.
Die Größe war ein zentrales Attribut, nicht nur um den Anstieg der Schülerzahlen zu bewältigen. Hinzu kamen Rentabilitätsüberlegungen, wonach nur mit Großbauten eine optimale Kapazitätsauslastung für teure Infrastruktur wie Fachräume, Sprachlabore, Sportplätze, Mediotheken gewährleistet sei.
So beschreibt die Bildungsforscherin Monika Mattes Gesamtschulen, das Schlüsselelement sozialdemokratischer Bildungspolitik unter Willy Brandt. Doch um diese Lernfabriken kristallisierten sich subjektiv gefärbte Erlebnisse. Wer aus abgelegenen Dörfern kam, nahm bis zu 1,5 Stunden Fahrzeit auf sich. Das stärkte den Zusammenhalt der Fahrschüler. Und wie ein Schulgebäude und der Weg dorthin zum ganz besonderen Erfahrungsraum werden kann, das dokumentiert am anderen Ende der Welt die Filmemacherin Philippa César. In Guinea-Bissau entstanden 1970 im Unabhängigkeitskampf die Dschungelschulen, deren Schüler stets bedroht waren durch die Bombenflugzeuge der Kolonialmacht Portugal.
Mangroven wirklich als Ort des Schutzes, aber auch als Fundament für die Schulen. Natur als Infrastruktur für dieses Bildungssystem. Nicht nur als Manko, sondern eine inhaltliche Verbindung zwischen Natur und Lernen. Und auch das Wasser, wie Gezeiten, ne, die waren auch Teil des Lernens, ne, dass das Wasser dann irgendwann an den Füßen gekommen ist.
Gesamtschule als Reformprojekt, Dschungelschule als Teil des revolutionären Kampfes. Wie geht das zusammen? Das hat Kurator Tom Holert in der Hand, im Kopf.
Die Ausstellung ist dezidiert transnational konzipiert. Es gibt allerdings auch aufgrund der Archivsituation eine gewisse Fokussierung auf die Bundesrepublik und die DDR. Aber es wird eine Reihe von Fallstudien geben, außerhalb Europas auch, die ermöglichen sollen, auch die relative Provinzialität dessen, was wir hier in Deutschland erleben, besser greifbar zu machen.
Dennoch wird die kommende Ausstellung erst einmal Experimente aufgreifen müssen wie die Laborschule in Bielefeld. Denn die Erforschung und Erprobung radikal neuer Unterrichtsformen wurde, im Gegensatz zum pädagogischen Alltag, umfassend dokumentiert. Aber der Architekturhistoriker Gregor Harbusch gibt zu bedenken:
Das ambitionierte pädagogische Programm der Laborschule und ihr Gebäude sind einerseits Produkte ihrer Zeit, andererseits deren herausragende Ausnahme. Denn die meisten Schulreformen in den 60er und 70er Jahren zielten auf effizientere Ausbildung im Dienste volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und gleiche Chancen für Schüler aller sozialen Schichten.
Hartmut von Hentig dagegen, der Leiter der Bielefelder Laborschule, forderte die entschulte Schule. Doch sein radikales Plädoyer für eine völlig neue Schularchitektur lässt an ein heute ganz normales Ambiente denken, mit dem Start-ups ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen anspornen.
Viel rohes Gelände, ein wenig Schutz vor Wetter und aufgeregten Ordnungshüter. Schuppen, Schuppen, nochmal Schuppen. Materialien und Funktionen, die sichtbar und zugänglich sind. Räume, die nicht Idylle und nicht Bahnhofshalle sind. Es geht um Mischformen, um Unfertigkeit, um überschaubare Schmuddeligkeit. In ihnen kann sich Menschlichkeit gegen System behaupten.
Das System brachte es mit sich, dass die SPD mit Reformen die Schule öffnete, die CDU aber kam sie ans Ruder, die Bildungswege elitär abschottete. Dieser Swing kennzeichnet einen deutschen Sonder- oder womöglich Irrweg. Denn international verlief die Entwicklung anders. Das demonstriert Mark Terkesidis mit einem auf den ersten Blick randständigen, darum umso besser überschaubaren Thema: Kinderspielplätze in den Niederlanden oder den USA.
Es ging um die Emanzipation der Kinder. Es ging darum, die Dinge als veränderbar, als flexibel darzustellen und nicht nur als reine Hinnahme des Gegebenen. Und es ging vor allen Dingen auch um so etwas wie Partizipation.
Das lässt hoffen, nicht nur für die geplante Ausstellung. Denn neben den pädagogischen Akteuren sollen auch die Kinder und Schüler zu Wort kommen. Und die trotzen hin und wieder schlechter Architektur oder widrigen Umständen.
Die verwaiste, schwierige, komplizierte, kaputte Stadt wird trotzdem von Kindern bespielt, indem sie zum Beispiel den Zaun, der eigentlich was abgrenzen will, als Klettergerüst benutzen, indem sie herumstehenden Müll nehmen, um damit zu spielen.
Und beim Spielen wird ja bekanntlich am allermeisten gelernt. Jochen Stöckmann berichtete über eine Tagung unter dem Titel Bildungsschock, die noch morgen im Haus der Kulturen der Welt Berlin stattfindet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons dieser Woche, die sich Tobias Wenzel angesehen hat.
Na, liebe Hörer, Lust auf einen kräftigen Schluck Wasser? Aus dem Fluss Lethe? Um geschwind die Schattenseiten unserer Welt oder die eigenen Verfehlungen zu vergessen? Früher breitete sich irgendwann die Gnade des Vergessens über all jene, deren Fehltritte öffentlich geworden sind. Aus den Nachrichten von heute wurde morgen Altpapier, schrieb Wolfgang Janisch in der Süddeutschen Zeitung. Nun aber müssen Gerichte das Netz zum Vergessen zwingen, dort, wo es zum Schutz der Betroffenen angezeigt ist. So das Ergebnis von zwei Grundsatzurteilen des Bundesverfassungsgerichts. Ein Mann, der wegen Mordes eine Gefängnisstrafe abgesessen hatte, klagte gegen den Spiegel, weil man bei Suche seines Namens im Netz immer noch auf die Artikel des Magazins über den Mordfall stieß. Zwar haben nun verurteilte Schwerverbrecher keinen Anspruch darauf, dass die Archive ihre Namen löschen, aber sie müssten, erklärte Janisch, für die Suchmaschinen unauffindbar sein. Denn, so die Urteilsbegründung, jeder müsse die Chance auf gesellschaftliches Vergessen und einen Neubeginn in Freiheit haben. Also auch irgendwann mal die Täter, die das grüne Gewölbe in Dresden ausgeraubt haben, irgendwann, wenn sie gefasst worden sind und ihre Haftstrafen abgesessen haben. Ob sie dann die zweite Chance in Freiheit nicht eher für einen weiteren Raub nutzen, weil sie in Wirklichkeit unvergesslich sein wollen, wird sich zeigen. Der Einbruch ins Residenzschloss wirke, als wäre er auch eine Attacke auf den Stolz einer Stadt, auf das Selbstbewusstsein eines Landes, schrieben Martin Machowetz und Hanno Rauterberg in der Zeit. Die Intention der Diebe war das Ausschlachten, zerstörte ein Diamantenexperte im Gespräch mit der Welt die Hoffnung, die Schmuckstücke irgendwann in Gänze wiederzusehen. Das Umschleifen dauert auch gar nicht so lange, bei einem einzelnen Diamanten vielleicht 1-2 Tage. Wer weiß, vielleicht gingen ja schon am Black Friday grüne Gewölbe-Diamanten über den Ladentisch. Das war fast wie Mission Impossible, was die da veranstaltet haben, zitiert Peter Körte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung den Direktor des grünen Gewölbes Dirk Syndram zum Raub und widerspricht vehement. Nicht mal ein deutscher Fernsehsender würde ein Drehbuch akzeptieren, in dem ein Verteilerkasten lahmgelegt, ein Gitter mit der Flex zerlegt und Fenster und Vitrine mit einer Axt zertrümmert werden, bevor die Täter mit einem bereitstehenden Audi A6 flüchten. Zu einfach, zu fantasielos, zu krude. Vielleicht hatten die Kriminellen einfach vergessen, filmreif vorzugehen. Oder Peter Körte hat die brisante Gefahr, die von einem Audi A6 ausgeht, noch gar nicht erfasst. Dazu hätte er allerdings nur den Artikel eines Kollegen von der FAZ lesen müssen. Der Deutschen liebstes Kind ein Mörder bzw. eine Mordwaffe? Fragte Edo Rehns und meinte das Auto. Der Hintergrund? Raser sind wegen Mordes verurteilt worden. Ohne Eifer ist festzuhalten, dass das Fahrzeug jetzt zumindest von Gerichten als das betrachtet wird, was es immer schon war, ein Tötungs- oder ein Mordinstrument, genauso wie ein Gewehr, ein Messer, Gift oder ein schwerer Gegenstand. Die meisten Verkehrstoten sind natürlich nicht Opfer von Autofahrern, die Menschen gezielt umbringen wollen, das war auch Rehns klar. Vor Gericht ist dabei aber weniger die sogenannte Heimtücke oder ein niedriger Beweggrund ausschlaggebend, als vielmehr der Gebrauch eines gemeingefährlichen Mittels, eines Kraftfahrzeugs also. Rehns hielt es für möglich, dass sich langfristig die gesellschaftliche Bewertung des Autos verändert. Mit Blick auf die Schusswaffendebatte in den USA fragte er, ob dann entsprechende Diskussionen in Deutschland denkbar wären. Autofahren als deutscher Freiheitsmythos? Warum lässt man es immer noch zu, dass jeder Bürger so leicht an ein Auto kommt? Was muss denn noch alles passieren? Wenn diese Diskussionen kommen, wollte man ergänzen, dann gerät, jedenfalls bis zum nächsten Automord, alles schnell wieder in Vergessenheit. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vergisst nie die Fragen ihrer Leser. Ist gute Kunst teuer? Nein, nein und nochmals nein, antwortet Julia Voss. Hinter günstiger Kunst kann sich natürlich auch gute verbergen und ein hoher Preis wiederum ist kein Garant für die Qualität eines Werks. Da sei schon manipuliert worden, erzählt Voss und fragt, Erinnert sich noch jemand an Damien Hirsts Diamantenschädel For the Love of God, der so lange als teuerstes Gegenwartskunstwerk gefeiert wurde, bis sich herausstellte, dass Hirst selbst dem Konsortium der Käufer angehörte? Nein? Haben Sie, liebe Hörer, schon vergessen? Das geht in Ordnung. Es ist auch Ihr gutes Recht, das Recht auf Vergessen zu vergessen, mit oder ohne Schluck aus der Lethe.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Tobias Wenzel. Und eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.